Ja, danke für die Liedauswahl. Es hat perfekt gepasst zu meinem Thema heute. Ja. Wie nimmt man Gott wahr? Etwas in mir zeigt, dass es dich wirklich gibt. Und letztes Mal hatten wir so, Gott ist der, also ganz am Anfang unserer Predigtreihe, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Und das war so ein Statement über die Predigt und das zieht sich jetzt so richtig durch und haben das für Woche gesehen, wie er Geschichte schreibt. Und wie man das in der ganzen Bibel so erkennen kann. Wie so einen roten Faden zieht sich's durch und am Ende läuft alles aufs Kreuz hin. Auf Jesus Christus läuft's hin, die ganze Geschichte, und von da an geht sie wieder weg. Und ich will heute euch auf die Spur setzen, diesen roten Faden in der Bibel immer wieder zu entdecken, zu sehen, wo hat Gott es schon gedacht, wo hat es sich gezeigt, wo hat es seine Erkenntnis uns gezeigt, dass wir den wahrnehmen können. Deswegen auch der Titel heute: Was hat Jesus mit Mose zu tun? Weil Jesus und die Mose-Geschichte, also nicht Mose als Mose, sondern die ganze Geschichte, da kommen ganz viele Parallelen her. Da kündigt er schon vieles an und deutet darauf hin, dass es eigentlich logisch ist, wenn man das Alte Testament liest und die Geschichte liest und dann Jesus kennengelernt hat. Klar, jetzt kapiere ich ganz, ganz viel davon. Drei Gedanken, drei Punkte habe ich: vom Leben versklavt, den Befreier lieben und die Befreiung erleben. Relativ simple Geschichte, ja. Eine Vorbemerkung habe ich noch. Ich habe überlegt, ob ich Bilder mitbringe. Und bietet sich ja an, da vieles zu veranschaulichen. Aber ich will eure Fantasie, das war meine Entscheidung, eure Fantasie freien Raum geben. Weil diese biblischen Geschichten, die sind ja wie so eine Zusammenfassung, wie sie uns geschildert werden. Die sind nicht wie so ein Roman, wo du liest und der nimmt dich dann voll rein in die Emotion, sondern das ist was, wo man ein Leben lang reinkommen kann, tiefer reinkommen kann, zu verstehen, was da alles dahinter steckt. Und sich reinzuleben und reinzudenken. Und ich bin wieder ergriffen von dieser Geschichte, obwohl ich sie schon öfters gelesen habe in meinem Leben. Und merke, hey, da kommt man nie zu Ende. Deswegen redet mit euren Kindern drüber, in der Kleingruppe, diskutiert darüber, was da von sich geht, und dann wird das Ding plötzlich groß und lebendig. Und ich versuche ein bisschen zu erzählen, vielleicht nimmt es euch auch ein bisschen mit, hineinzukommen in diese große Geschichte. Also wir stecken in dieser Auszugsgeschichte drin und diese Emotionen, die Menschen durchlebt haben. Also dieses Auf und Ab, das kann man fast nicht beschreiben. So viel Leid, so viel Schmerz, wie so die Ägypter systematisch das Leben der Israeliten zerstören. Stellt euch vor, eine Familie, ihr seid schwanger, jetzt, ihr wärt damals eine Familie mit dem Baby, das kommt auf die Welt, ihr hofft im Fieber, dass es ein Mädel wird und dann, Mist, ist ein Junge. Und dann ab in den Kinderwagen. Und wenn ihr spazieren geht, müsstet ihr immer mit rechnen, dass irgendein Ägypter herkommt, da reinguckt, ach, ein Junge, das Baby rausnimmt und in den Nil wirft. Und alle würden sagen, jawohl, Ägypter würden sagen, gut gemacht, wieder einer weniger. Das war die Zeit, das waren Themen, die da waren. Und die Lebensperspektive, die alle hatten, das war eigentlich nur schaffen, schaffen bis zum Umfallen schaffen. Und die großen Bauwerke, die man so im Urlaub anguckt und bewundert, ist ja oft so, aber da natürlich noch mehr mit ganz viel auf Kosten anderer oder mit Blut und Schmerz von anderen Menschen gebaut worden. Ja. Und die hatten keinen Brückentag, keinen Urlaub, nie frei, nie chillen, das Leben genießen. Diese Begriffe hat es gar nicht gegeben damals. Ja. Man war einfach mit dem Überleben beschäftigt und ab und zu hat man dann irgendwelche Freiräume mal gefunden, aber deswegen vom Leben versklavt, das war die Situation von den Israeliten durch die Ägypter. Und da war nichts zu ändern, nichts. Diese Übermacht war so groß und ich dachte, ja, da nimmt uns jetzt Gott in ein Bild hinein, in eine Realität, die wir natürlich in dieser Dimension nicht kennen, aber doch in einer abgeschwächten Variante. Und man merkt im Leben, das ist leider so. Das Thema Sünde, und seit in unsere Welt hineingekommen ist das unser großes Thema. Und wir sind irgendwo auch Sklaven der Sünde, unserer Gedanken, unserer Gefühle und merken, das Leben ist doch nicht so einfach und vieles macht es uns wirklich schwer. Und wenn man die Nachrichten gerade guckt, dann denkst du, ja, ey, krass, was da vor sich geht. Ja, da beschreibt die Bibel das, wie der Mensch ist, und dann erleben wir das, Gewalt an so vielen Ecken und Enden in dieser Weltgeschichte, und die Reaktion, die Antwort darauf ist noch mehr Gewalt. Und es brodelt, und keiner weiß, das Ding zu lösen. Und es ist natürlich, hat man manchmal keine Lust mehr, gell? Machst den Fernseher aus und willst dich da ein bisschen vielleicht gedanklich rausisolieren in deinem kleinen Garten. Aber leider geht es heute nicht mehr so. Ja? Wir leben in einer globalen Welt, da hängst du irgendwo mit drin. Und dann hast du auch deine kleinen Konflikte in deiner Umgebung. Und da sind wir auch gefangen in unserem Selber. Und wir sind manchmal Auslöser davon. Weil wir so sind, wie wir sind, mit unserem Charakter, mit unserer Person, mit unseren Eigenheiten. Und die kommen ja raus immer wieder. Die sind einfach da. Und der Paulus im Neuen Testament hat es mal so ein bisschen beschrieben, wie er sich erlebt. Also Paulus, einer, wo ich sagen würde, der hat so viel von Gott begriffen. Der hat so viel von ihm gelernt, gehört und liebt ihn so stark. Und trotzdem erschreckt er über sich selber und schreibt ganz realistisch: Ich bin als Mensch wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selber nicht. Ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Aber ich tue es nicht. Stattdessen tue ich, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass was Gottes Gesetz Ideen vorgibt, gut ist. Aber ich kann mich selber nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, so weit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich es Gute mir vor, aber es gelingt mir nicht, das Ganze zu verwirklichen. Und dann sagt er so fast verzweifelt ganz am Ende: Was bin ich doch für ein elender Mensch? Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Also ich finde, er hat es mal ganz ehrlich auf den Punkt bekommen, wie es doch wirklich oft mit uns ist. Und dann am Ende die Frage: Wer kann uns jetzt da rausholen? Wer kann uns befreien? Wer kann da was ändern? Und die Frage stand schon immer im Raum. Im eigenen Leben, aber auch bei Israel. Wer kann Israel befreien? Wer kann Israel da rausholen? Mose? Die Person Mose? No, keine Chance. Der Mose ist nicht Jesus. Der Mose ist nur ein Mensch, Mose. Eine wichtige Figur, der hat die Mosebücher geschrieben, aber schreibt eigentlich immer von dem, der handelt Gott. Und wenn ihr die Texte lest, dann werdet ihr ganz viel davon lesen, dass Gott schreibt: Ich, der Herr, tue das. Ich, der Herr, bin der, eingreift. Ich, der Herr, ich bin der, der hier wirkt. Also Gott muss die Lösung finden. Gott muss die Antwort geben. Und so ist es auch bei uns. Deswegen, wenn Paulus am Ende dann sagt: Wer kann mich da rausbringen? Da kommen wir eigentlich nie an Jesus vorbei. Der kann was ändern. Und er schreibt die Bibel an mehreren Stellen, zum Beispiel Galater 5,1: Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Also steht fest und lasst euch nicht wieder in das Sklavenjoch einspannen. Also diese Befreiung, wenn einer zum Glauben an Jesus kommt, dann wirst du nicht perfekt sein, nicht sündlos leben, das wäre so ein Traum, ja. Aber du wirst merken, da ist ein Gott, der in deinem Leben was wirklich dich rausholt und dich verändert und du plötzlich ein anderes Leben lebst. Und alles hängt den, und wenn du den kennst, den Befreier, dann wirst du eigentlich irgendwann anfangen, den zu lieben. Deswegen das Zweite, mein Befreier kennen und dann lieben. Und der Befreier, das Grundthema ist die ganze Bibel, aber auch in unserer Geschichte ganz deutlich das Thema Schuld, wie tief die drin sitzt und wie die von Gott nicht vergessen werden kann. Wie man die nicht vergessen kann, wie das so tief drin ist, diese Ursünde, die muss gesühnt werden, ansonsten führt sie unweigerlich zum ewigen, von Gott getrennten Tod. Und deswegen nur ein echtes Opfer, ein sündloses Opfer, kann dieses Thema nehmen und lösen und auf sich nehmen. Und da sind wir jetzt wieder bei Jesus angekommen. Er kam, um unser Schuldproblem zu lösen. Das ist das große Ding, wo wir immer wieder als Christen ganz groß oben halten. Und jetzt ist interessant, wenn du die Bibel liest, schon am Anfang, als Jesus in die Welt hineingekommen bin, dann läuft er da, ist er unterwegs Und dann begegnet ihm Johannes der Täufer. Und dann zeigt er mit dem Finger auf Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Schuld dieser Welt trägt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Schaut hin, da ist der Sklavenbefreier. Was Paulus dann auch sagt, ich elender Mensch, wer kann mich erretten? Und dann sagt er, ich danke Gott durch Jesus Christus. Also der ist der Befreier, der stirbt für uns als Lamm. Und natürlich fragt man sich, wie kommt jetzt Johannes, der Täufer, auf das Lamm? Wie kommt das Bild von dem Lamm? Wenn er in Kirchen hineingeht, wird der Jesus oft so ein Lamm abgebildet. Ja. Wie kommt der Johannes, der Täufer, auf dieses Lamm, dass Jesus das Lamm ist? Und da nimmt uns jetzt mitten hinein in die Geschichte in Ägypten. Damals bei Israel. Die 9 Plagen sind über die Ägypter gekommen. Längst, ich habe es erzählt, hätten die schon gehen können. Die waren schon lang so weit, wenn Gott nicht gesagt hat, nein, sorry, ich mache den Pharao wieder bockig. Und damit noch eine Plage kommt. Und noch eine. Damit der Pflock so groß wird, dass die Menschheit das nie vergessen wird. Und jetzt fehlt noch die 10. Die schlimmste, die schmerzhafteste Plage. Und die wird in dieser Todesnacht, in dieser einen Todesnacht vollzogen. Und da geht Mose zum Pharao und richtet ihm Folgendes von Gott aus. Und sagt ihm, Pharao, so spricht der Herr, um Mitternacht werde ich durch Ägypten gehen. Dann werden alle erstgeborenen Söhne der Ägypter sterben. Vom ältesten Sohn des Pharaos, der auf dem Thron sitzt, bis zum ältesten Sohn einer Sklavin, die mit der Handmühle Korn mahlt. Auch alle erstgeborenen Tiere werden sterben. Dann werden die Menschen in ganz Ägypten klagen und weinen, wie es noch nie zuvor geschehen ist und auch nie mehr geschehen wird. Die Israeliten jedoch und ihre Tiere wird nicht das Geringste geschehen. Nicht einmal ein Hund wird sie anknurren. Dann werdet ihr erkennen, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Alle diese ihre Minister werden zu mir kommen und mich auf Knien anflehen. Bitte zieht fort, bitte, du und das ganze Volk, weg mit euch. Und dann werde ich gehen. Nach diesen Worten ging Mose voll Zorn vom Pharao fort. Also jetzt kommt das Ende. Jetzt ist es Zeit zu gehen. Jetzt ist es Zeit, Israel, Ägypten zu verlassen. Und da muss man vorbereitet sein. Wer gehen will, wer fliehen will, der macht es nicht einfach so, jetzt renne ich aus dem Haus raus, sondern der tut sich vorbereiten. Und so machen es die Israeliten auch. Wer schnell gehen muss, wer den Flug nicht verpassen will, der sitzt am besten auf gepackten Koffern, so sagt man. Ne? Also da ist alles fix fertig, du musst nur nicht deinen Kittel nehmen, Koffer ins Auto und dann zum Flughafen. Also der packt alles. Und so packen die alles, was sie mitnehmen können, alles zusammen, dass man gehen kann. Weil klar ist, wir kommen hier nicht zurück. Und dann gibt Gott die Anweisung relativ ausführlich, braucht jedes Haushalt ein männliches Lamm. Ohne Fehler. Und dann sieht man, wie sie die Lämmer herholen und wie sie die dann schlachten, wie man so ein Tier schlachtet. Und dann wird das Blut aufgefangen und gerührt, das ist nicht gerinnt. Dann nehmen sie so Üschop, so Büschel von so, ja, so wächst hier nicht, aber halt so Üschop-Zeug und tauchen das da so als Pinsel sozusagen in dieses Blut hinein. Das ist dann wie so ein Pinsel und bestreichen damit die Türpfosten an ihren Häusern mit dem Blut außen. Und als es geschehen ist, gehen die das Haus rein, alle ziehen ihre Kleider an, die sie dann gleich anhaben können, dass sie schnell gehen können. Schuhe anziehen, alles, Wanderstab schon in der Hand oder bereit. Und dann wird gebraten, das geschlachtete Lamm. Und dann sind die Häuser zu und dann gibt es Kräuter, ungesäuertes Brot, so ein Mus und alles wird vorbereitet, um dieses Passanacht, diese Passamahl zu feiern. Wir hatten es so ein bisschen nachempfunden mit so einer Sederfeier, machen es die Christen, um das so ein bisschen hineinzuleben, was damals passiert ist. Und alles war nun fertig, um zu gehen. Und dann kommt die Nacht der Nächte. Also ich stelle mir vor, wenn ich da dabei gewesen wäre, in Israel, in Ägypten, und dann geht die Sonne unter. Und jetzt weißt du, das wird die Nacht der Nächte, die unheimlichste Nacht, die es wahrscheinlich in der Geschichte mitgegeben hat. Draußen keine Straßenlampen, kein Licht, ist alles stockdunkel. Und die Israeliten sind drin, haben ihre Lampen an und verlassen die Häuser nicht. Denn klar ist, wer da rausgeht, der wird sterben. Es heißt in der Bibel, der Verderber, also eine Art Todesengel, schickt jetzt Gott nach Ägypten und der geht jetzt in die Häuser, wie es angekündigt war. Und dann hörst du mit jeder Minute, mit jeder Stunde, wie die Leute anfangen zu weinen, zu schreien, zu trauern, weil überall sind Tote, tote Tiere, tote Menschen. Es gab kein Haus in Ägypten, in dem es keinen Toten gab, außer bei den Israeliten. Der Todesengel steht vor dem Haus und anstatt dass er reingeht, sieht er das Blut da, das Blut des Lammes. Und sieht, da hat einer schon mit dem Tod bezahlt, das ist das Zeichen, dieses Blut. Da ist was anstelle des Menschen, der hätte sterben müssen, drinnen gestorben. Ein besonderes Lamm. Ein Lamm ohne Makel, es wurden keine Knochen getroffen, ein männliches Lamm. Und so ist dieser Passaabend, diese Passanacht, das erste oder eins der ganz großen Vorzeichen auf Jesus Christus hin. Und wenn man das vergleicht, es war angeschrieben, das Lamm darf keinen Fehler haben. Also irgendwie nicht hinken oder verletzt am Fell oder irgendwas. Und Jesus war der Einzige auf dieser Welt, der perfekt war, als sündlos war. Dann das Lamm musste männlich sein, Jesus war ein Mann. Dann das Passahlamm wurde getötet und starb anstelle des Erstgeborenen. Und heißt in der Bibel, und er starb an unserer Stelle. Für uns, eigentlich wären wir die gewesen, die dran gewesen wären. Und dann musste dieses Blut als Zeichen an die Türrahmen des Hauses gestrichen werden. Genau wie man nur dann sicher war, wenn man im Innern des Hauses blieb, kann man auch nur durch Vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz getan hat, sicher vor dem ewigen Tod finden. Also die haben da nicht zugeguckt oder rausgeguckt, die waren innen drin und haben einfach darauf vertraut, dass das reicht, dass wir das im Vertrauen, dieses Blut hinwerfen. Und als der Todesengel kam, ging er an jedem Haus, wo er das Blut sah, vorüber. In gleicher Weise schuf Gott einen Weg, wie sein Gericht an uns vorübergehen kann. Und deshalb lastet das ganze Gericht, das wir verdient hätten, auf Jesus. Und dann noch durfte, steht extra drin, bei diesem Lamm darf kein Knochen gebrochen werden. Und bei der Kreuzigung, da brechen die normalerweise die Füße unten, zerschmettern die, damit der Körper runtersackt und er schneller tot ist. Bei Jesus haben sie es nicht getan. Die Knochen von Jesus sind nicht gebrochen worden. Also es ist ganz klar, das Bild von diesem Passahlamm, das geschlachtet wurde, das ist auf Jesus gemünzt. Er hat sein Leben für dich gegeben. Gott hat uns damals so eine Ahnung gegeben von der Rettung der Menschheit. Und führt uns in eine Symbolik hinein, an der man eigentlich an Jesus nicht vorbeikommt. Es geht eigentlich gar nicht. Und interessant ist, dass Gott gesagt hat, so dieses Fest, dieses Passafest, das ist nicht so eine Kirchweih, wo du halt einfach so machst, sondern das ist das Fest. Fortan fängt eine neue Zeitrechnung an. Mit dem Passafest fängt ein, ab da wird das neue Jahr gestartet, der neue Monat mit dem Passafest. In den nächsten Jahren bis heute ist es so. Dann wurde diese ganze Opfersymbolik eingeführt. Also dass Israel opfern muss, dass immer klar wird, wir brauchen eine Schuld, eine Lösung, da muss was geopfert werden. Ein Passa für den Herrn, sagt er. Und dann sagt er, das sollt ihr immer wieder tun. Also nicht einmal, sondern als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr diesen Tag feiern. Und er wird gefeiert und er wird gefeiert und wird gefeiert. Und das ist schon ganz erstaunlich, dass genau dieser Abend mit dieser Symbolik von Gott gesetzt wurde. Dass vieles erinnert wurde und auch die Schilfmeer manche so, aber dass dieses Passa, dieses Todesthema, diese zehnte Plage, das ist die große Erinnerung. Und ich muss sagen, bei mir löst es immer wieder Staunen aus, wie Gott auf sich aufmerksam macht. Und wir fragen, etwas in mir zeigt mir, dass es dich wirklich gibt. Ja. Also Gott löst da was, aber wenn ich die Bibel lese und logisch denke und das zusammen denke, dann ist doch klar, hey, das muss ein Gott sein, der sich offenbart, der sich zeigt, der sich beweist, dass er der Herr der Geschichte geht und dass er um Vertrauen wirbt und dass es um Beziehung geht und dass er uns retten will. Das sind seine Themen, seine großen Themen. Und wir sind noch nicht am Ende. 5 Minuten haben wir noch bis 12. Weil es geht weiter in unserer Geschichte. Dann geht nämlich die Sonne auf und die Nacht ist vorbei. Und die Israeliten sind in ihrem Haus geblieben und die Ägypter waren entsetzt. Und es wird Zeit zu gehen, Ade, auf Nimmerwiedersehen. Und der Pharao rief dann Aaron und Mose zu sich. Und dann heißt es noch, in derselben Nacht ließ der Pharao Aaron und Mose rufen, verschwindet, forderte er sie auf. Zieht fort aus unserem Land, ihr und alle anderen Israeliten, geht, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Nehmt auch eure Schafe und Rinderherden mit, wie ihr es wollt. Geht und bittet auch für mich um einen Segen. Denn die Ägypter drängten die Israeliten so schnell wie möglich, das Land zu verlassen, denn sie fürchteten um ihr Leben. Die fürchteten um ihr Leben. Und jetzt passiert noch was Nices, was Nettes nebenher. Kleine Überraschung so, wo Gott sagt, okay, bevor der jetzt geht, ihr kriegt noch so eine kleine Bezahlung, vielleicht als Ausgleich für die ganze Sklavenzeit, vielleicht ein Stadtgeld im neuen Land. Und zwar sagt er, heißt es weiter, die Israeliten nahmen ihre Teigschüsseln mit dem Teig, der noch nicht durchgesäuert war, schlugen sie in ihre Mäntel ein, trugen sie auf den Schultern. Und von den Ägyptern hatten sie sich silberne und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Der Herr hatte dafür gesorgt, dass die Ägypter den Israeliten wohlgesinnt waren. Deshalb gaben sie den Israeliten alles, worum sie diese baten. Um diese Weise plünderten sie die Ägypter aus und so verließen die Israeliten Ramses und machten sich zu Fuß auf den Weg nach Sukkot. Gute Stadtgeld, oder? Hatten die. War dann auch wieder negativ, kommen wir auch noch drauf, aber auf jeden Fall hatten die jetzt was, wo sie mitgehen konnten. Vollgepackt mit dem ganzen Zeug machte sich dieser Zug nun auf. Über 1 Million Menschen gleichzeitig ziehen die los. Mit viel Erfahrungen mit Gott gemacht. Mit viel Gefühlen und Aufregungen. Könnt ihr euch vorstellen, was da zuging, wie die alle nervös waren und die geschwätzt haben. Und jetzt geht es endlich los. Und was ist für ein Aufbruch halt, ja. Und schnell weg. Und so kommen wir zum dritten Punkt, jetzt die Befreiung erleben. Ja. Und dann laufen sie los und Gott führt sie. Also wie führst du über 1 Million Menschen? Wir sind jetzt so sein Touri-Führer da, ne? Wenn man sein Schild hat hier, Gruppe Atlanta, bitte mir hinterher und so. Das funktioniert halt nicht bei 1 Million von Menschen. Und dann heißt Gott aber, macht es so, dass er tagsüber so eine Wolkensäule, die so eindeutig war, dass die vorherzieht. Und die wussten, ja, da müssen wir einfach hinterherlaufen. Und nachts war eine Feuersäule, wo alle gesehen haben, okay, es geht weiter, weil die mussten laufen, man musste jetzt Kilometer machen. Mit so vielen Leuten kommst du nicht vorwärts. Da musst du jetzt einfach mal ein bisschen alle beißen und die waren hochmotiviert. Aber auch hier wieder so ein kleiner Verweis auf Jesus mit dieser Folgen- und Feuersäule, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das Licht des Lebens haben. Dann werde ich den Weg weisen. Ich zeige euch, wo es angeht im Leben. Das macht Jesus. Und er führt die damals zum Schilfmeer. Und nahe am Meer machen sie dann Pause und schlugen ihr Lager auf, um die doppelte Befreiung zu erleben. Dass sie die Ägypter einmal loshaben werden und dass es eigentlich kein Zurück gibt. Und jetzt gehen wir nochmal gedanklich zurück in Ägypten. Jetzt können wir denken, jetzt sind die alle weg und froh. Aber Gott haut noch einen Pflock rein. Jetzt tut er den Pharao wieder verstocken. Und alle sagen, Mann, was haben wir gemacht? Wie dumm! Wir können die doch nicht einfach ziehen lassen. Das geht doch nicht. Wir müssen die zurückholen. Leute, komm, Armee mobilisieren. 600 Kampfwagen, alles, was sie haben an Waffen. Leute, wir müssen die ganze Armee fit machen. Auf geht's. Und als sie die alle ausgerüstet hatten, sind sie den Israeliten nachgejagt. Mit Geschwindigkeit hinterher, mal eine Spur zu finden bei über 1 Million Menschen, die da vorwegzieht, war nicht so einfach. Ja. nicht zu schwer, meine ich, ja. Und dann irgendwann sehen sie die Israeliten und die Israeliten entdecken die Ägypter und plötzlich Panik. Hättest du Handy geben, ne, würden alle gleichzeitig Handyalarm, wie wir es vor kurzem haben, ja, alles leuchtet, piepst. Und alle schreien, die Ägypter kommen, Angst, Furcht. Aber man versteht es nicht, aber alle sind ganz schnell entmutigt. Und dann gehen sie zu Mose. Deswegen Leiterthema, ja. Der Leiter ist immer der, der es halt abbekommt. Der Mose ist der Kopf, der bekommt es ab. Mose, haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir möchten den Ägyptern dienen. Wir hätten lieber weiter in die Wüste für die Ägypter arbeiten sollen, als hier in der Wüste zu sterben. So maulen sie den Mose an. Der kriegt es voll ab. Also an sich eine gute Argumentation, wenn da Gott nicht wäre. Und dann sagt Mose, und das ist eigentlich mein Lieblingsvers bisher in dieser ganzen Mose-Geschichte, diesen einen Vers gut zu merken, steht in 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr aber wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Still, passiv sein, einfach schauen, was passiert, vertrauen. Gott muss es richten. Gott muss es richten, obwohl die eigentlich so Waffen, alles Mögliche auch dabei hatten, aber kein, ja, jetzt komm, jetzt stellen wir den dagegen, jetzt machen wir hier Angriffsreihen und Verteidigung und alles, bauen unsere Wagen auf, alles, nein. Hat Gott gesagt, ich kämpfe für euch, ihr sollt einfach nur still sein und warten, was er tut. Und das ist doch heute auch so interessant, dass wir oft überfordert sind im Leben und vieles nicht weiter wissen. Und da kannst du tun und machen wie ein Rädle und es funktioniert nicht. Und am Ende bist du aufgewühlt vielleicht und hast genau diese Angst und dann ist eigentlich so, beten eigentlich dann das Ding. Einfach beten, ruhig werden, Gott hinlegen und neu innerlichen Mut kriegen, dass er die großen Kämpfe für mein Leben kommt. Und interessant sagt er, ja, Jesus ja auch wieder, kommt her zu mir, ihr mühselig und beladenen, ihr Angst habt vor den Ägyptern, ich werde euch Ruhe geben. Ich kämpfe euch, werdet stille. Und dann geht es ganz einfach. Dann geht der Mose hin zu diesem Schilfmeer, hebt da seine Hand drüber. In dem Moment kommt ein riesen Ostwind, bläst ohne Ende, dass sich das Wasser teilt, dieses Meer teilt, dass der Boden vom Meer trocken wird. Und so läuft dieser träge Menschenzug von allen Millionen Menschen rein in dieses geteilte Meer. Und die Ägypter rennen hinterher, aber die kommen nicht ran, weil Gott an diese Wolkensäule einfach von vorne nach hinten versetzt hat. Und die denen die Sicht versteckt, die wissen nicht mehr, wo die sind und nachts die Feuersäule. Und so gehen die aber mit in das Meer hinein und dann gehen die durch dieses Meer durch. Und das ist eine verrückte Vorstellung, gell? Wenn du da im Meer läufst und dann wird da beschrieben, wie so Wasserwände da hoch sind. Und dann geht es langsam durch und die Israeliten sind schon ziemlich weit. Und dann greift Gott wieder ein. Er kämpft für sie. Er macht, dass die Panzerketten reißen. Also dass bei ihren Wägen die Räder wegfallen. Und dass sie nicht mehr weiterkommen. Und irgendwann realisieren die, Scheiße, hier hat Gott seine Hand im Spiel. Wir kommen nicht weiter. Und dann hört man nur noch schreien, flieht, flieht. Und die Ägypter haben versucht, wieder rauszukommen, rückwärts aus dem Meer. Und die Israeliten waren aber schon angekommen und sind raus gewesen. Und der Mose, kleiner Chef hier, da macht einfach nur so, Hand wieder übers Meer. Und dann brechen diese Wassermassen über den Ägyptern zusammen. Und dann sind sie befreit sozusagen. Das ist das krasse Ding. Israel ist drüben angekommen und ist jetzt für immer befreit von den Ägyptern. Und so ist das Schilfmeer und der Durchzug das Urbild für Befreiung. Wir können uns nicht aus der Sklaverei der Sünde selber befreien, sondern das kann nur Jesus. Wer könnte das Meer des Gerichts oder der Probleme überqueren, ohne den Weg, den Gott eröffnet, das Meer, das er teilt, damit wir da durchgehen können. Und wer, wenn nicht Jesus, könnte den Kampf mit dem Sklavenhalter in dieser Welt, mit Sünde, mit Tod, mit den ganzen Systemen aufnehmen? Der, der gesagt hat, ich habe die Welt besiegt. Das ist interessant, dass Jesus all das aufgreift. Und jetzt zum Schluss interessant, in der Osternacht werden bis heute die Berichte von der Rettung am Schilfmeer gelesen. In der Osternacht. Interessant, gell? Und in der frühen Kirche wurden in der Osternacht Leute getauft. Es wurde zur Taufnacht. Und ein Auslöser war 1. Korinther 10, Vers 2, wo Paulus sagt, ich will, dass ihr euch klar macht, Brüder und Schwestern, wie es unseren Vorfahren nach dem Auszug aus Ägypten ergangen ist. Sie waren alle unter der Wolke und gingen alle durch das Meer. Sie alle wurden durch die Wolke und das Wasser des Meers auf Mose getauft. Und so deuten die Kirchenväter die Rettung am Schilfmeer als ein Vorschatten auf die Taufe. Also normalerweise, wenn ich jetzt da bin, kommt der Schatten nach hinten, gell? Aber wenn ein Schatten vorne draus geht, als Vorschatten sozusagen, dass es schon angedeutet wird, was kommt, nämlich Jesus und die Taufe und die Rettung sozusagen. Also die Osternacht ist die Feier des Sieges und der Befreiung. Und so hat Jesus die Mächte besiegt. Und das ist eigentlich dieses krasse Bild von dem Auszug aus Ägypten. Und jetzt sind sie da angekommen in der Wüste. Und jetzt sind wir mit dem ersten Teil, Aufbruch in ein neues Leben, fertig mit der Predigt 3. Und jetzt kommt der zweite Teil, durch dieses Zwischenland Wüste, also so dieses Leben hier irgendwie durchkommen. Ja. Also lest die Geschichte weiter, es ist total spannend und interessant. Und wenn man sie schon öfters gelesen hat, was man da für Nuancen entdeckt. Aber wenn ihr diesen Satz heute mitnehmt, 14,14, 2. Mose 14,14, dann habt ihr was ganz Wichtiges verstanden. Wie bitte? Ja, eben. Ja, eben. Das gilt für uns auch heute, eben. Ja, für Israel, aber auch für uns. Aber auch für uns. Ja, und das könnt ihr jetzt ja beobachten, ob da was passiert oder nicht. Ja, das ist ja krass. Also, ich bete noch jetzt und schließe damit ab. Herr Jesus, jetzt haben wir so ein großes Ding erlebt und nacherlebt in dieser großen Geschichte aus dem Auszug. Und ich danke dir, dass damals ganz viel passiert ist, dass wir heute das glauben können. Und ich danke dir für unsere Väter und in der Jugendarbeit und Kinderarbeit, wo uns diese Geschichten erzählt haben, die Eltern, wo oft das schon ganz prägend war und uns Gedanken gemacht haben im Rallye-Unterricht und darüber hinaus. Und es immer klarer wird, wie lange du das vorausgesagt hast. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu retten, um uns von unserer Schuld zu befreien, um uns aus dieser Sklaverei herauszuholen. Und ich bitte dich, dass wir doch erleben, dass wir nicht ausgeliefert sind völlig dem Leben und was alles passiert, sondern dass deine Kraft, Herr Jesus, was verändert in unserem Leben. Dass Heilung passiert, dass wir sowas wie Siege erleben, dass wir erleben, wie du Wunder in unserem Leben tust, dass wir einfach stille werden und merken, wie du kämpfst für uns in unser Leben, Herr. Lass uns das erleben, auch in der nächsten Woche. Und lass unser Vertrauen größer werden und eine riesen Dankbarkeit immer wieder neu darüber erleben, Herr. Amen.